Heute im Corporate Influencer Podcast. Einsatz, Krise, Kommunikation. Wie nutzt eigentlich die Feuerwehr Dresden Social Media im öffentlichen Dienst? Darüber spreche ich mit Michael Klare, dem Leiter der Pressestelle. Wir sprechen über Krisenkommunikation und zwar ganz konkret am Beispiel des Teileinsturzes der Carola-Brücke im letzten Jahr. Und wir sprechen darüber, wie Social Media im Alltag eingesetzt wird, wie Mitarbeitende mit ihren persönlichen Profilen eingebunden werden und welche Spannungsfelder sich in Behördenkommunikation ergeben. Eine Folge über Haltung, Verantwortung und Kommunikation in Ausnahmesituationen. Viel Spaß!
Der Corporate Influencer Podcast. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
Eine Produktion der Klangstelle.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Corporate Influencer Podcasts. Heute zu Gast habe ich Michael von der Feuerwehr Dresden. Und ich freue mich riesig, heute mit ihm über ganz unterschiedliche Dinge sprechen zu können. Nämlich wir sprechen über Krisenkommunikation, wir sprechen über Kommunikation von Mitarbeitenden im öffentlichen Bereich und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ich bin riesig froh, dass du heute da bist. Herzlich willkommen hier im Corporate Influencer Podcast.
Vielen Dank, Sophie. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass ich das heute mit dir hier gemeinsam erleben darf. Und wir haben uns ja schon vor einer ganzen Weile kennengelernt, nämlich beim Corporate Influencer Day, wo du sozusagen die Moderation für meinen Vortrag übernommen hast. Und so hat sich das jetzt entwickelt und jetzt sitzen wir gemeinsam hier.
Und ich freue mich riesig. Und vielleicht mal kurz zur Einordnung. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Und dann darfst du das natürlich auch super gern ergänzen. Du bist Feuerwehrmann und ich würde sagen mit Leib und Seele, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, mit ganz viel Passion. Du bist aber auch Pressesprecher und auch ein Stück weit das Gesicht der Feuerwehr Dresden, wenn wir mal so die einzelnen Social-Media-Kanäle uns angucken. Und du warst an einem, ja, ich würde sagen, ziemlich großen Ding beteiligt, nämlich einem nicht so schönen 2024. Im September ist die Carola-Brücke teilweise eingestürzt und du warst mit dabei, mittendrin. Und gibt es noch etwas zu ergänzen?
Du hast das eigentlich schon ganz gut umrissen. Also ich bin Michael, ich bin Leiter der Pressestelle bei der Feuerwehr hier in Dresden und seit etwa 5 Jahren darf ich hier ein großartiges Team führen und wir sorgen dafür, dass bei Einsatzlagen die Kommunikation stattfindet, die Menschen erfahren, was passiert ist, ob eventuell Gefahren für die Menschen bestehen und was wir alles tun, um den Gefahren entsprechend angemessen zu begegnen. Ja, also mein oder unser Job ist es, dieses Engagement, was die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräfte hier in Dresden durchführen, Tag für Tag, 24/7 sichtbar zu machen, in guten, aber eben auch in schweren Zeiten. Und Kommunikation ist für uns kein Luxus und auch kein Selbstzweck, sondern es ist Teil der Gefahrenabwehr.
Und bevor wir so ganz tief reingehen, du hast gerade schon ein Wort gesagt, und zwar Sichtbarkeit. Und mich würde extrem interessieren, was bedeutet denn Sichtbarkeit im öffentlichen Sektor für dich?
Wenn wir als Feuerwehr sichtbar sind, dann nicht, um uns selber in Szene zu setzen. Auch wenn Selbstdarstellung ein Stück weit, insbesondere im Bereich Social Media, natürlich mit dazugehört, das steht vollkommen außer Frage. Aber wir machen das Ganze, um Vertrauen zu schaffen, weil Vertrauen ist die Basis von allem. Die Menschen suchen in Krisensituationen nach einem Anker, nach Halt, nach Orientierung und die geben wir ihnen. Aber die können wir ihnen nur geben, wenn die Menschen uns kennen, wenn sie sozusagen in ihrem Alltag wissen, es ist die Feuerwehr, die finden wir auf den und den Kanälen, dort erreichen wir sie. Und die Menschen müssen also wissen, wir sind da, wir handeln und wir sagen die Wahrheit. Denn gerade im öffentlichen Dienst, und da gehört nun mal die Feuerwehr dazu, die Feuerwehr ist Teil der Verwaltung. In Dresden sind wir Teil der Stadtverwaltung. Und gerade im öffentlichen Dienst bedeutet diese Sichtbarkeit eben Haltung zeigen, offen und ehrlich sein, auch wenn es manchmal unbequem ist.
Und du hast gerade ein paar schöne Sachen gesagt, das Thema Vertrauen und zeigen, wer wir sind. Wie viel zeigst du so von dir? Also ich sehe dich ja durchaus immer viel auf den Kanälen, aber wie viel gibst du auch von dir als Michael preis?
Also ich habe da für mich persönlich eine Grenze gezogen. Alles, was im beruflichen Kontext steht, da mache ich kein Geheimnis draus. Das dürfen die Menschen gern sehen und mich hiermit begleiten, wie viele, viele andere Influencer, Corporate Influencer das ja auch tun. Einige davon gehen auch weit in ihr Privatleben hinein, aber das tue ich nicht, weil ich auch da ein Stück weit mich selbst und auch meine Familie schützen möchte, denn Dienst ist das eine, privat ist das andere und man braucht auch diesen Abstand, auch wenn es mir manchmal nicht immer gelingt, diesen Abstand so herzustellen und man manche Dinge auch mit im Kopf mit nach Hause nimmt, aber generell versuche ich da schon eine Trennung herzustellen und das ist mir bislang ganz gut gelungen.
Ja, finde ich wirklich auch und trotzdem habe ich das Gefühl, ich erlebe den Michael da auf den Kanälen, ne? Also in deiner Rolle, aber auch nicht nur in deiner Rolle, sondern durchaus auch mit Persönlichkeit, mit Statements, mal mit einem Witz, mal mit einem Twinkle in die Eye, wie man so schön sagt. Und deswegen lass uns doch mal reinspringen so in das Thema Organisation, Feuerwehr, wie funktioniert das Ganze und vor allen Dingen, wie hat denn eigentlich auch Social Media so dieses ganze Selbstverständnis verändert für euch als Organisation? Also war das sehr willkommen von Anfang an oder war das eher so ein holpriger Weg, da hinzukommen, wo ihr heute seid?
Also das war auf jeden Fall kein leichter Weg und der ging auch nicht die ganze Zeit nur bergab, ganz im Gegenteil. Social Media hat grundsätzlich alles verändert. Früher hat man über die Feuerwehr in der Zeitung gelesen. Das heißt, es gab einen Brand beispielsweise oder einen Verkehrsunfall. Da wurde darüber von Journalisten berichtet. Die haben Fotos gemacht, die haben einen Text geschrieben. Und den konnte man am nächsten Morgen in der Zeitung lesen. Früh, wenn man beim Kaffee, kurz bevor man ins Büro ist, die Zeitung aufgeschlagen hat. Das ist heute vollkommen anders. Heute fahren wir zum Einsatz und zum Teil sind noch auf der Fahrt zur Einsatzstelle schon die ersten Videos oder Fotos von diesem Ereignis im Netz. Und das bedeutet für uns, wir müssen uns an diese Situation anpassen. Wir müssen in Echtzeit reagieren, wir müssen einordnen, wir müssen erklären. Und das verändert auch das Selbstverständnis, was damit einhergeht. Und wir sind damit nicht nur Einsatzkräfte, die die Gefahrenabwehr machen, sondern wir sind gleichzeitig auch Kommunikatoren. Und die Entwicklung in der Medienlandschaft in unserem ganzen Land trägt letztendlich auch ein Stück weit mit dazu bei, dass mittlerweile eine Repräsentationslücke entstanden ist, die irgendjemand füllen muss. Und das eine Mal können sie die Journalisten mehr füllen und in der anderen Situation füllen die Behörden wie Polizei und Feuerwehr diese Lücke mehr. Das heißt, wir tragen also Verantwortung für die Menschen, für die Informationen, die wir bei Gefahrenlagen eben kommunizieren.
Ich denke ja immer so, bei euch gibt es ja verschiedenste Richtungen, in die kommuniziert wird. Ne? Auf der einen Seite habt ihr quasi die Behördenkommunikation im Sinne von, was müsst ihr, was ist so deine Pflicht auch, ne, als Leiter der Pressestelle. Auf der anderen Seite ist dieses sehr bürgernahe, ja, dass ihr irgendwie auch nah an den Menschen seid. Also wie gehst du damit um im Sinne von, was ist so eure Informationspflicht, wie geht ihr damit raus, wie schaffst du auch Vertrauen und Nahbarkeit und wie wirst du aber auch, grenzt du dich auch ab in Form der Pressekommunikation? Wie hast du da für dich vielleicht so eine gute Balance gefunden und dich da so eingegroovt?
Es ist aus unserer Sicht nicht mal möglich, das ganz stringent voneinander zu trennen, weil das eine ein Stück weit auch das andere bedingt. Wir versuchen, diese drei Dinge immer zusammenzudenken. Das heißt, die Information, die muss schnell, präzise und vor allen Dingen korrekt sein. Wir brauchen Vertrauen, das heißt, wir müssen ehrlich und transparent sprechen und die Aufgabe der Pressesprecher und Pressesprecher von Feuerwehren ist es ja vor allen Dingen, als Übersetzer tätig zu sein. Das heißt, diesen Feuerwehrjargon mit unfassbar vielen Abkürzungen in einen Sprech zu verwandeln, den eben jeder versteht, von jung bis alt. Und wir versuchen, Nahbarkeit herzustellen mit Gesichtern, mit echten Gesichtern, die eben nicht KI-generiert sind, mit echten Geschichten. Und dabei muss ich auch schon sagen, spielen Corporate Influencer immer mehr eine wichtige Rolle. Denn Menschen folgen keiner Behörde. Die folgen Menschen. Und die Behörde kann nur Erfolg haben, wenn sie Menschen vor die Kamera stellt, die dann eben die Inhalte der Behörde in einer angemessenen Art und Weise repräsentieren. Und deshalb zeigen wir, wer hinter der Uniform steckt. So entsteht Nähe. Und die brauchen wir, nämlich bevor die nächste Krise kommt.
Klingt schon fast wie so ein Schlusswort, aber wir haben gerade uns warm gelaufen. Also. Ja. wie habt ihr es geschafft in einem System, was ja nicht einfach ist, also so ein Spannungsfeld, klassische Behördenkommunikation, die halt eher auch ein Stück weit reglementiert ist, die klar gesetzt ist oder zumindest es in der Vergangenheit war. Und heute diese doch sehr lockere Art, Social Media, Storytelling zu begehen, wie habt ihr es geschafft, da hinzukommen? Weil, warum frage ich das? Die Herausforderung haben ja auch viele Unternehmen, die vielleicht eher tradiert sind, die eher auch zurückhaltender bisher in der Kommunikation waren, aber feststellen, wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Sonst erreichen wir nicht die jungen Menschen, um sie zu rekrutieren. Sonst erreichen wir vielleicht auch unsere eigenen Mitarbeitenden nicht mehr so. Wie habt ihr das geschafft, euch dahin zu entwickeln? Was waren so eure vielleicht auch Geheimnisse, Tipps und Tricks? Was kannst du da mit uns teilen?
Also unumwunden gebe ich zu, dass ganz viel Try and Error dabei gewesen ist. Denn wir hatten nicht wirklich viel Erfahrung in dem Bereich. Ich denke, auf das Thema kommen wir nachher vielleicht noch mal etwas näher zu sprechen. Aber dieses Spannungsfeld, das ist da und das ist permanent da. Denn insbesondere in Bezug zur Kommunikation bei Einsätzen, also bei der Notfallkommunikation, da darfst du nichts Falsches sagen, was beispielsweise Ermittlungen von Ermittlungsbehörden behindert oder gar Panik auslöst. Hier ist es ganz wichtig, dass man sich immer abstimmt mit anderen Stakeholdern, mit der Polizei beispielsweise. Wir haben hier eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Pressestelle der Polizei, wo wir, bevor wir nur im Ansatz irgendwas veröffentlichen, uns zuallererst immer mit denen abstimmen und ein Informationsdefizit vielleicht auch ausgleichen, weil die schon was wissen, was wir noch nicht wissen und andersrum. Oder sie eine Empfehlung haben, sagen, hier müssen wir mal noch ein bisschen aufpassen. Und das sind eben Dinge, die die Feuerwehr vielleicht gar nicht wissen kann. Also hier muss man sich abstimmen und kann nicht allein agieren, so wie man es vielleicht gern denkt. Mhm. Gleichzeitig, und das hast du ja schon auch angesprochen, lebt Social Media von Emotionen, von Geschwindigkeit und von Sichtweisen aus persönlichen Perspektiven. Und das ist nicht immer ganz so leicht. Wir nutzen Social Media ja vor allen Dingen zur Reichweitenvergrößerung, weil wir dadurch eben bei Einsatzlagen authentische Bilder natürlich auch von der Lage rüberbringen können, aber gleichzeitig auch durch Mimik und Gestik dann Emotionen rüberbringen, ohne dass wir jetzt besonders emotionale Sätze vielleicht formulieren müssen, sondern einfach nur, indem man bestimmte Bilder wirken lässt und dazu aber einordnende Worte findet, die in einer Art und Weise formuliert sind, dass sie jeder versteht, glaube ich, das ist ein sehr guter Kompromiss zwischen dem klassischen Behördensprech und der Authentizität bei Social Media. Und unser Weg ist letztendlich, wir erzählen ehrlich, was wir erzählen dürfen. Wir lassen weg, was noch nicht gesichert ist, weil alles andere wäre nicht seriös und auch nicht zielführend. Und wenn man das aber transparent erklärt, dann gibt es nur wenige Menschen, die das nicht akzeptieren. Und Authentizität heißt auch nicht, alles zu posten, was nur geht, sondern die Dosis richtig zu dosieren.
Ich würde gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht kannst du mich da mitnehmen, weil jetzt stelle ich mir gerade vor, du hast gesagt, ihr müsst euch abstimmen mit ganz unterschiedlichen Bereichen. Und gleichzeitig brauchst du Schnelligkeit, weil, ne, wenn gerade was passiert ist, wir kommen ja auch gleich noch auf einen Case zu sprechen, dann brauchst du das. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du in deinem Handy einfach alle direkten Nummern und rufst dann die entsprechenden Pendants von dir bei, weiß ich nicht, Polizei und sonst wo an und dann klärt ihr das auf einem kurzen Dienstweg? Oder gibt es da wirklich ewig lange Formulare, Mails etc.? Weil die gleichen Herausforderungen haben ja Unternehmen auch in den Abteilungen, ne? Dieses Thema Kommunikation schnell zu betreiben. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr trotz dieser ja auch herausfordernden Informationen, die ihr besprechen müsst, das schnell abgleicht und dann auch live sein könnt damit?
Ein ganz wichtiger Grundsatz, den man ja schon fast mantraartig in Führungskräftefortbildung und Kommunikationsfortbildung hört, ist, in der Krise Köpfe kennen. Das heißt, wir kennen unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir treffen uns mit denen regelmäßig zum Austausch, dass man also nicht nur eine Stimme aus dem Telefon kennt, sondern dass man die Leute auch schon mal gesehen hat, mit ihnen persönlich gesprochen hat. Und es ist tatsächlich genauso, wie du es beschrieben hast. Wir haben die Telefonnummern und wir rufen uns in der Situation an, wenn es eine Lage gibt. Dann gleichen wir ein Update durch. Manchmal gibt es schon Informationen, die die anderen mehr haben oder wir. Und dann haben alle denselben Stand. Und insbesondere bei der Presse- und Medienarbeit bei Einsatzlagen ist es ja so, dass die Journalistinnen und Journalisten ja nicht nur bei der Feuerwehr anrufen, die rufen auch bei der Polizei an. Und dann ist es halt charmant, wenn alle denselben Informationsstand haben und dann einfach das veröffentlichen und sagen können, was wir alle wissen. Und dann macht das überhaupt gar keinen Unterschied, wer wen anruft oder gerade erreicht. Die Informationen sind letztendlich immer dieselben und das schafft natürlich auch Vertrauen, weil es ist nichts schlimmer, als wenn beispielsweise die Feuerwehr von 7 leicht und 8 Schwerverletzten spricht und die Polizei von 15 leicht Verletzten, ja, obwohl wir alle an derselben Einsatzstelle waren. Und das sollte nicht passieren und deswegen ist diese Abstimmung ebenso wichtig und das funktioniert am besten übers Telefon.
Ja, auf dem direkten Weg. Na, das fand ich einen sehr schönen Satz. Das sollten einige Führungskräfte mal beherzigen. Naja, anderes Thema. Aber du hast mir quasi gerade auch eine gute Vorlage gegeben, nämlich, dass wir tiefer reingehen in das Thema Kommunikation, Krisenkommunikation, bevor wir dann natürlich auch noch auf das Thema Einbindung von Mitarbeitenden kommen. Aber du hast gerade viel darüber gesprochen, wie funktioniert Kommunikation, wie kann man das gestalten und wie gut, dass ihr auch so eine Basis geschaffen habe, weil es kam ja eine, ich würde sagen, für dich persönlich und wahrscheinlich auch für die Feuerwehr Dresden, das weiß ich nicht genau, aber doch so die herausforderndste Kommunikationssituation mit der Carola-Brücke und mit dem Teileinsturz dessen. Und deswegen lass uns da doch gerne mal reingehen und vielleicht magst du uns mal mitnehmen und für alle Zuhörenden, die das nicht mitbekommen haben, was ich mir fast schon gar nicht vorstellen kann, was ist denn da genau passiert?
Ja, das war am 11. September 2024, wo kurz vor 3 Uhr in der Nacht ein Teil der Elbquerung der Carola-Brücke in die Elbe gestürzt ist. Da ist kurz davor noch eine Straßenbahn über diese Brücke gelaufen. Und dieser Bereich, wo die Straßenbahn drüber fährt und wo die Fußgänger drüber laufen, der ist eingestürzt. Und kurz nach 3 Uhr, und genau gesagt um 3.08 Uhr, wurde dann die Feuerwehr alarmiert. Und ich war an dem Tag im Dienst und wir sind dann dorthin gefahren, haben uns das dann angeschaut und konnten natürlich überhaupt nicht begreifen und realisieren, was da jetzt wirklich passiert ist. Und jeder, den wir dann angerufen haben, beziehungsweise die ich dann verständigt habe und gebeten habe, kommt bitte mit zur Einsatzstelle, haben wir natürlich erstmal nicht geglaubt. Weil das in Deutschland eine Brücke mitten in der Nacht einstürzt, ist grundsätzlich undenkbar bis dahin gewesen. Also zumindest für mich. Und deswegen ist das ein Tag, den niemand in Dresden jemals vergessen wird. Die Brücke, die ein Symbol der Stadt ist und eine der wichtigsten Verkehrsarten, und plötzlich dieses Bild, Beton, Staub, Chaos und die Versorgung der Stadt mit Fernwärme war unterbrochen. Eine der wichtigsten Verkehrsadern von Nord nach Süd war plötzlich weg und es drohte noch ein Hochwasser in den nächsten Tagen. Und diese Gemengelage, dieses Szenario findet man selbst in der abgefahrensten Planübung nicht wieder. Ne? Dann denken alle, ja, jetzt habt ihr aber wahnsinnig übertrieben, aber nein, auch sowas kann es tatsächlich geben. Wir lachen jetzt drüber, retroperspektivisch, aber es war schon, also zu dem Zeitpunkt war uns da nicht zum Lachen und wir sind bis heute immer noch sehr, sehr dankbar darüber, dass bis zum heutigen Tage keinerlei Personenschäden uns zur Kenntnis gelangt sind. Und das ist ein sehr, sehr großes Glück, was wir dort wirklich hatten. Mhm. In diesen Momenten hast du aber keine Zeit. Du musst dich sortieren, du musst Entscheidungen treffen und du musst genau abwägen, welche Gefahren sind jetzt tatsächlich da. Wie kannst du denen begegnen? Und da kommt man als Feuerwehr natürlich bei so einem Szenario auch ziemlich schnell an seine Grenzen. Und man merkt, man schafft sowas nicht alleine, sondern man muss ganz schnell ganz viele Partner hier dazu holen. Dazu zählen beispielsweise der Energieversorger, die Verkehrsbetriebe, das Technische Hilfswerk, natürlich die Polizei, das Straßentiefbeamt, also die ganzen Fachleute, die sich eben mit Infrastruktur, mit Bauwerken und so weiter auskennen. Und die haben wir dann ganz einfach ja alle mit an Bord geholt, buchstäblich. Die sind dorthin gekommen. Und das war letztendlich kein normaler Einsatz, sondern es war wirklich Ausnahmezustand. Und wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen in die Kommunikationsebene reingehen wollen, war es letztendlich so, dass um 3.08 Uhr waren wir alarmiert worden und haben uns dann entwickelt, haben dann andere Leute noch mit rangeholt, den Amtsleiter und die Pressesprecherin der Stadt und von den anderen ganzen Gewerken, die ich gerade genannt habe, die Leute, die für die Kommunikation zuständig sind. Und um 4.12 Uhr habe ich dann tatsächlich über Threads, das ist unser Kanal, über den wir die Notfallkommunikation im Alltag bespielen, den ersten Post abgesetzt und etwa eine Stunde später rief dann der erste Journalist an, weil um die Zeit, um 4 Uhr, sind die Journalisten und auch die normal denkenden und lebenden Menschen ja sowieso im Bett. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber die größten Teil der Menschen, die schlafen halt um die Zeit. Und der hat das dann eben mitgekriegt und dann rief mich an und fragte, was ist denn da bei euch los? Klär mich mal auf. Und hat damit letztendlich die Büchse der Pandora geöffnet. Und allein an dem 11. September habe ich 191 Telefonate geführt, nur zu diesem Einsatz. Und allen Beteiligten war klar, jetzt zählt jedes Wort. Jedes Wort, was gesagt wird und vor allen Dingen auch jedes Wort, was nicht gesagt wird. Das ist ganz wichtig. Wir mussten informieren, ohne Panik zu schüren, und wir mussten beruhigen, ohne dabei aber zu beschwichtigen. Und wir mussten ein Stück weit auch deeskalieren, denn die Rufe nach Verantwortung, die waren sehr früh und die waren sehr laut. Und das war zu dem Zeitpunkt aber überhaupt nicht die Situation, um darüber zu sprechen, wer jetzt hier Verantwortung übernehmen muss, sondern es ging erstmal darum, welche Gefahren drohen jetzt noch, was macht das Hochwasser und was hat das tatsächlich noch für Auswirkungen auf die Menschen. Die Fernwärmeversorgung ist ja nicht nur, dass ich kalt duschen muss, sondern dass auch die Krankenhäuser kein warmes Wasser mehr zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist halt eine Gemengelage, die ist nicht ohne. Und in diesen Minuten merkt man letztendlich auch, was Kommunikation bedeutet. Es geht nicht um Schlagzeilen, sondern es geht um Vertrauen.
Boah, Also ich höre die Geschichte jetzt zum zweiten Mal, weil so haben wir uns ja kennengelernt. Und dennoch jagt sie mir immer wieder Gänsehaut über den Körper. Also ich kann mir nicht mal einen Ansatz vorstellen, was da abgegangen ist für dich an diesem Tag. Aber mich würde mal interessieren, vor allen Dingen, ich meine, solche Krisen haben hoffentlich Wirtschaftsunternehmen und auch so vor allen Dingen Menschen, die mit Krisenkommunikation zu tun haben, hoffentlich nie. Und ich hoffe, auch ihr werdet sowas nicht mehr in der Form haben. Aber was würdest du sagen, sind so die zentralen Erfolgsfaktoren gewesen, um wirklich in so einer Ausnahmesituation unterwegs zu sein? Du sagtest schon, ne, gutes Netzwerk, gut verbunden sein, schnell zu reagieren, zu gucken, was du sagst und was nicht. Aber woher wusstest du denn, was du sagen kannst, wann du es sagen kannst, wie viel du da sagen kannst? Also gibt es da irgendwie so auch Trainings, wie ihr darauf vorbereitet werdet oder was du da grundsätzlich empfehlen kannst?
Also es gibt natürlich Szenario-Trainings, die wir durchführen. Es gibt Checklisten, es gibt Überlegungen, wie man bestimmte Situationen abarbeiten kann. Aber man kann immer ganz viel vorplanen. In der Einsatzlage selbst ist es oftmals so, dass diese Pläne dann nur zum Teil greifen, weil jede Einsatzlage anders ist. Und man kann einfach, es ist unmöglich, alles vorzudenken, vorzuplanen. Es gehört auf der einen Seite ein Stück weit Erfahrung dazu. Nur hat kein Mensch Erfahrung mit der Kommunikation bei so einem Ereignis. Ja, also auch wir natürlich nicht. Oder Erfahrungen im Umgang mit internationaler Presse und so, das sind alles Dinge, das haben wir weder gelernt, noch hatten wir Erfahrung damit, sondern das ist ganz viel Try and Error und gesunder Menschenverstand notwendig. Und Improvisationstalent. Und dafür ist ja die Feuerwehr letztendlich bekannt, dass wir für alles irgendwie eine Lösung finden. Aber um auf die Frage jetzt vielleicht nochmal konkreter zurückzukommen, das erste ist Ehrlichkeit. Wenn du was nicht weißt, dann sag's. Aber denk dir nicht irgendwas aus, sondern sag einfach, ich kann es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das ist okay und das ist auch nicht schlimm. Das zweite ist das Tempo. Die Menschen, die warten dort keine Stunde mehr auf eine Information, sondern das muss zeitnah passieren. Und das dritte ist Teamarbeit. Ohne das Zusammenspiel zwischen der Einsatzleitung, dem Presseamt, der Stadt, der Pressestelle, Social Media, der Stadtverwaltung und den ganzen anderen Partnern, die dort mit beteiligt waren, funktioniert sowas nicht. Das ist immer eine Teamleistung und keine One-Man-Show, das muss ich ganz klar sagen. Natürlich sind das immer wieder Leute, auch die einzeln oder einzelne Menschen, die vor der Kamera stehen und du sagtest vorhin noch so, das Gesicht sind. Ja, aber das sind nur in Anführungsstrichen die Leute, die vor der Kamera stehen. Die haben Leute im Background, die eine unfassbar wichtige Aufgabe machen und ohne die das Ganze nie im Leben funktionieren würde. Egal, ob es in der Kommunikation ist oder tatsächlich dann direkt vor Ort, die an der Gefahrenbeseitigung beteiligt sind. Ich bezeichne das deswegen auch immer gern so ein bisschen als die unsichtbare Einsatzkraft, die Kommunikation. Denn wir, was wir gelernt haben bei der Carola-Brücke, ganz klar ist, Kommunikation ist kein Extra oder so ein Add-on, sondern das ist Teil der Gefahrenabwehr. Und so muss man das auch begreifen. Und ja, ein Post löscht kein Feuer, da sind wir uns einig. Ja? Mhm. Aber er kann im weitesten Sinne trotzdem Leben retten. Nämlich, wenn ich Menschen erreiche, die ich beruhigen kann und Ruhe, rettet Leben.
Ach, wieder so ein schöner Satz. Der lädt mich gerade mal zum Inhalten an. Mich würde interessieren, du warst ja sehr kommunikativ eingebunden. Jetzt habt ihr aber ja auch viele Mitarbeiter, du hast gesagt, das ist ein großes Team dahinter. Und ich weiß, dass ja auch einige eure Feuerwehrleute aktiv sind auf Instagram, auch auf anderen Social-Media-Kanälen. Inwiefern hast du die dann vielleicht auch eingebunden in dem Moment oder vielleicht auch aus bestimmten Gründen nicht? Wie ist das abgelaufen? Weil wahrscheinlich werden die sich ja auch gemeldet haben oder auch Content weitergeteilt haben oder ähnliches.
Hier muss ich vielleicht noch ein bisschen einordnen. Also auch wenn natürlich wir Leute haben, die im Hintergrund agieren im Rahmen der Kommunikation, ist leider unser Team nicht so groß, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich habe zwei Mitarbeiter, die permanent in der Pressestelle mitarbeiten. Einerseits mein Stellvertreter, der sich um nicht nur darum, sondern auch um zum Beispiel ein Brandschutzerziehungszentrum kümmert und dort Kinder zum brandschutzgerechten Verhalten anleitet, mit ganz vielen Kollegen. Ich habe noch einen Mitarbeiter, der sich ums Informationsmanagement kümmert. Und dann habe ich noch zwei Leute, die aber nur zu 50% bei mir sind, weil sie die anderen 50% ihrer Arbeitszeit einfach als Einsatzkräfte an den vollen Rettungswachen der Berufsfeuerwehr tätig sind. Und dann hast du in so einer Gemengelage eben auch noch Krankheit, du hast Urlaub und so weiter. Und wie es eben so ist, bei so einem Ereignis trifft genau das alles zu, sodass ich dann am Ende tatsächlich nur noch anderthalb, maximal zwei Leute im Background hatte. Und das ist dann schon nicht mehr so viel. Das vielleicht auch nur noch mal so zur Einordnung. Ja. ansonsten, die Corporate Influencer binden wir in die Notfallkommunikation grundsätzlich nicht ein. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass ich A, mit denen niemals fest planen kann, weil die können im Frei sein, die können auf dem Lehrgang sein und so weiter. Also die sind gar nicht immer verfügbar. Und Notfallkommunikation muss 24/7 auch mit minimalen Ressourcen funktionieren. Und deswegen sind die nicht Teil der Notfallkommunikation. Was allerdings stattfindet, ist, dass sie natürlich die Beiträge von uns teilen, Informationen von uns teilen, sozusagen ihre Reichweite dort noch mit dazugeben, indem sie die Informationen in die Breite tragen und dann eben sagen, hey, schaut mal hier auf dem Kanal, das sind gerade die aktuellen Informationen. Das findet statt. Nur, das muss man auch ganz klar sagen, das kann jeder machen. Egal, ob er bei der Feuerwehr arbeitet oder nicht, ob er Influencer ist oder nicht. Dieses Teilen kann jeder machen. Aber wir binden sie nicht aktiv in die Notfallkommunikation ein.
Okay. Dann lass uns doch vielleicht gerne da einmal den Sprung quasi von der Notfallkommunikation hin zur Kommunikation grundsätzlich bei euch machen und auch mal schauen, wie bindet ihr denn eigentlich die Corporate Influencer mit ein? Und vor allen Dingen lass uns doch damit mal starten, welche Plattformen bedient ihr denn eigentlich für eure externe Kommunikation? Du sagtest schon Threads, wir waren schon bei Instagram, ist ja auch mittlerweile miteinander vernetzt. Gibt es da noch andere Social-Kanäle, die ihr bedient?
Also wir verwenden im Internet einerseits das Presseportal. Das ist eine Plattform, über die man Medieninformationen streuen kann, die aber nicht nur Journalisten lesen können, sondern die kann jeder Mensch, der einen Internetzugang hat, selber lesen, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen. Er klickt auf die Seite, abonniert kostenlos unseren Newsroom und kriegt dann automatisch immer die Informationen. Dort geben wir bei bestimmten oder bei relevanten Einsatzlagen wichtige Informationen nach außen, die vor allen Dingen die Journalisten für ihre Berichterstattung benötigen. Und die bieten wir darüber an. Im Bereich vom Social Web, Social Media, verwenden wir natürlich Facebook, wir verwenden Instagram, wir verwenden Threads, das hatte ich ja schon erwähnt, und wir verwenden YouTube. Das hat den Hintergrund letztendlich, dass wir die verschiedenen Dynamiken und Skills dieser verschiedenen Plattformen einfach individuell für die verschiedensten Zwecke nutzen. Ich will das kurz erläutern. Auf der einen Seite haben wir natürlich die YouTube, was wir beispielsweise verwenden, wo wir den Leuten die Möglichkeit geben, sich Videos anzugucken, um sich auf den Einstellungstest bei der Feuerwehr gut vorzubereiten. Ja? Auf Instagram zeigen wir eigentlich so alles, was uns im Alltag so bewegt, was bei uns so los ist. Über Threads, also bei Facebook natürlich auch, und bei Threads informieren wir halt ganz schnell darüber, wenn es tatsächlich Einsätze gibt, die relevant sind und die vielleicht auch eine Auswirkung auf die Bevölkerung haben. Und wenn es dann über ein bestimmtes Spektrum hinausgeht, auch über eine bestimmte Größenordnung hinausgeht, dann binden wir auch die anderen Kanäle mit ein, also insbesondere Facebook und Instagram. Denn eins muss man immer wieder beachten, insbesondere Instagram und Facebook unterliegen einem Algorithmus. Und dieser Algorithmus, auf den haben wir keinen Einfluss. Und insbesondere bei Facebook können wir überhaupt nicht einordnen oder steuern, wann der Beitrag, den wir jetzt rausbringen, unserer Zielgruppe angezeigt wird. Und deswegen ist dieses Tool nur bedingt für die Notfallkommunikation geeignet. Es ist natürlich für die Reichweite nicht schlecht, aber man kann niemals sagen, okay, jetzt brauche ich unbedingt dieses Tool, sondern wir setzen auf eine große Bandbreite und sind da immer in einem Spannungsfeld zwischen, wir bespielen zwar viele Kanäle, aber gleichzeitig müssen wir ja die auch pflegen. Das heißt, das Community Management ist diese klassische Fire-and-Forget-Strategie. Ich hau jetzt einfach was raus und dann ist gut. Die funktioniert nicht, sondern ich muss dann alle Kanäle natürlich auch weiter steuern. Ich muss auf die Community reagieren, ich muss Fragen beantworten, ich muss mit liken, ich muss reagieren. Und das bindet natürlich Ressourcen. Und das muss man bei dem Einsatz solcher Kommunikationsmedien auch mit berücksichtigen.
Ja, total. Also und vor allen Dingen, wenn, wie du jetzt gerade gesagt hast, seid ihr ja auch keine 20 Personen im Hintergrund.
Genau.
Lass uns mal drauf gucken. Mich würde interessieren, welche Rolle denn die persönlichen Accounts von Feuerwehrkräften oder auch grundsätzlich Mitarbeitenden der Feuerwehr Dresden spielen und vor allen Dingen auch, ob ihr das Ganze fördert, ob das reguliert wird, ob das bewusst integriert wird oder ob das einfach so ein Free-Flow ist, der sich ergeben hat.
Sowohl als auch. diese Entwicklung, die Feuerwehr Dresden ist ja Teil der Gesellschaft. Ja? Wir sind über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hauptamtlich und über 1400 ehrenamtliche Einsatzkräfte bei der Feuerwehr in Dresden. Und da ist ja auch in der Bandbreite alles dabei. Da gibt es Leute, die sind eher defensiv, die auch nicht so extrovertiert sind. Und dann hast du natürlich Leute, die auch ein bisschen Selbstdarstellungstrieb haben. Und da hast du eben Leute, sehr viele vor allen Dingen, die identifizieren sich mit der Feuerwehr. Die sind stolz, bei der Feuerwehr zu arbeiten, anderen Menschen zu helfen. Und die machen auch gerne eben Öffentlichkeitsarbeit, tragen das auch gerne nach außen. Und seitdem Social Media eben so relevant geworden ist, hat sich das da halt ein Stück weit verlagert. Und deswegen ist es gewinnt das immer mehr an Bedeutung. Es gibt Kollegen, die teilen ihre Eindrücke aus dem Berufsalltag. Jeden Dienst bringen die eben, was da gerade stattfindet. Das ist großartig, aber nur so lange, wie es auch verantwortungsvoll passiert. Und das ist ein Spannungsfeld. Und das ist nicht immer so leicht. Wir unterstützen das, wir finden das gut, wir fördern das auch, indem wir Schulungen anbieten, beziehungsweise indem wir einfach im engen Kontakt mit diesen Mitarbeitern sind. Wir haben Leitlinien erarbeitet, die für alle gelten und an die sich alle halten müssen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch stringent sein und sagen, okay, wenn jemand über die Stränge schlägt, na, dann muss es natürlich auch Konsequenzen haben. Das gehört genauso dazu. Aber letztendlich haben wir bislang mit offenen Gesprächen jeden Konflikt lösen können. Und wir wollen niemanden verbieten, stolz zu sein. Das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Aber wir wollen, dass sie verstehen, was ihre Worte bewirken können und das, was sie eben tun. Und sowas wirkt halt, wenn es nach außen geht, auch immer wieder nach innen. Also im Sinne in die Belegschaft selbst. Und ich sagte ja schon, wir sind ein Querschnitt, so viele Menschen, da gibt es natürlich Bedenkenträger. Es gibt Neider und es gibt Vorbehalte. Das gehört einfach mit dazu, weil es vollkommen menschlich ist. Und das wegzudiskutieren, wäre auch nicht seriös. Es ist nicht immer einfach, damit umzugehen, aber es ist Teil des Prozesses und wir begegnen dem mit Transparenz und vor allen Dingen, wir nehmen es ernst. Wenn jemand der Meinung ist, das findet er total blöd, wie jemand jetzt was präsentiert hat, na, dann versuchen wir natürlich auch einen Dialog herzustellen und kommunizieren eben auch, na, dann sprich doch mal mit ihm, was deine Vorbehalte sind. Vielleicht kennt er die Perspektive gar nicht. Das ist nicht immer so leicht, aber aus unserer Sicht ist das der richtige Weg, denn es muss miteinander kommuniziert werden und das auf einer Ebene, die jeder eben auch versteht.
Mhm. Und jetzt sind ja eure Mitarbeitenden, also egal ob die Freiwilligen oder die Angestellten, die sind ja quasi so ein bisschen Lonely Rider. Das heißt, die Lust haben auf Social Media, die sind dabei. Andere sind ein bisschen näher an euch dran. Es gibt ja da so auch eine Handvoll, ich würde sagen Feuerwehrmänner und Frauen, mit denen du ja auch sehr, sehr eng bist. Ist denn das Thema so ein wirklich, du hast ja jetzt auch so das Thema Corporate Influencing mit seiner Programmatik kennengelernt, also wirklich ein Programm aufzusetzen und das Ganze nochmal auch in eine andere Form zu gießen, weil ich würde sagen, genau das ist es, eine andere Form. Ist das für euch denkbar? Ist das was ihr angedacht habt und wo ihr euch auch vorstellen könnt, in 26 hinzugehen? Oder sagst du, nee, eigentlich fahren wir mit dem Weg, den wir haben, gerade Schulungen, Austausch und so wie wir es gerade machen, ganz gut?
Hier muss man ganz klar sagen, dass das nicht, also da setze ich die Feuerwehrbrille gern mal ab und versuche die Perspektive der gesamten Stadtverwaltung aufzunehmen, weil das ein Thema der gesamten Stadtverwaltung ist. Und natürlich kann man als Feuerwehr da bestimmte Dinge tun, aber für ein festes Programm bin ich der Meinung, das muss man größer denken. Da ist es nicht zielführend, diesen Weg allein zu gehen. Deswegen kann ich jetzt dazu nichts sagen, weil es diesbezüglich bei uns da jetzt keine Pläne gibt. Aber wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm und stehen da auch im Austausch mit unserer Stadtverwaltung, mit dem Presseamt und anderen Partnern, die insbesondere fürs Recruiting zuständig sind. Denn die Erfahrungen aus Fortbildung und so weiter zeigen ganz klar, dass das ein wichtiger Weg ist, an dem man heutzutage wirklich kaum noch vorbeikommt.
Ja, ein super Vorbild ist ja da auch die Stadt München. Die sind ja da wirklich Vorreiter, was das angeht. Also die leben das ja wirklich auch in vor allen Dingen dieser Vielfalt und Facette an allem, was eben angebunden ist. Ne? Die haben ja auch Feuerwehr und Co. und alles mit dabei. Jetzt hast du ja auch so einen tieferen Einblick mittlerweile in dieses Thema Corporate Influencing bekommen. Mich würde deine persönliche Meinung auch interessieren. Was glaubst du, ist dieses Thema zukunftsträchtig im Sinne von, macht es Sinn, über solche Programmatiken weiterhin, also das als Programmatik zu denken und zu sagen, wir machen das wirklich als Programm? Oder glaubst du, dass diese Individualität und so wie die Mitarbeitenden aktuell bei euch unterwegs sind, dass das besser funktioniert? Also ich glaube, da gibt es nicht so dieses eine oder das andere, aber was hast du gerade so erlebt? Vielleicht auch im Zusammenhang mit anderen, im Austausch?
Ja. Also meine persönliche Erfahrung ist mit den Lonely Ridern, dass das recht gut funktioniert, aber das steht und fällt mit der Loyalität dieser Menschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und man kann in die Köpfe niemals reingucken. Ich möchte niemandem was unterstellen, auf keinen Fall. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang. Sicherheit für die Dienststelle oder für das Unternehmen bieten natürlich diese gesteuerten Programme, wo es natürlich Verträge gibt vielleicht oder andere Rahmenbedingungen. Denn man muss ja auch bedenken, diese Leute machen das ja sozusagen on top. Und dann muss man auch drüber nachdenken, inwieweit das vielleicht auch einen Benefit für die gibt. Ja, jetzt ist es beispielsweise bei einem Beamten, die Feuerwehrleute sind größtenteils Beamte, das eher schwierig, ne, dass man da irgendwelche Benefits macht. Ne? Und da muss man gucken, ob solche Programme tatsächlich sich auch wirklich voll entfalten können. Also ich möchte mich da auf gar keinen Fall festlegen, weil da fehlt mir der Einblick in solche Programme selbst. Da stehen wir, zumindest ich in meiner Funktion und mit meinem Wissen, noch viel zu sehr am Anfang. Da sind wir gerade erstmal noch beim Beginn beim Thema Corporate Influencer. Andere Unternehmen sind da weiter. Also was ich beispielsweise erlebt habe mit der Telekom und der Allianz, was die da zum Teil machen, das ist total verrückt. Und ich finde das super, super. Also noch nahbarer geht es ja wirklich kaum. Ja?
Ja.
Und mittlerweile folge ich da auch ganz vielen und gucke mir auch jeden Tag an, was die da treiben. Das macht natürlich Lust darauf. Aber man darf auch immer nicht vergessen, es ist ein Unterschied, ob ich eine Behörde bin, ob ich sozusagen öffentliche Verwaltung bin oder ob ich ein Unternehmen bin, was wirtschaftliche Interessen hat, was auch eine ganz andere Fanbase vielleicht hat. Und das ist ein hochinteressantes Spannungsfeld, aber ich glaube fest, dafür gibt es keinen goldenen Weg, wo man sagt, so musst du es unbedingt machen, sondern das ist immer individuell abhängig von der Organisation und von den Köpfen, die sagen, ich schreibe mir das auf die Fahne, ich gehe hier als Corporate Influencer voran und ich zeige, dass es geil ist, hier zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast auf jeden Fall die Allianz und die Telekom, die haben bei der Zukunft Personal Europe, ganz liebe Grüße gehen raus an Isi und Alex, haben ein super, super Fight. Also wir hatten den Corporate Influencer Fight quasi, ja. Corporate Influencer Club Fight. Auf der Zukunft Personal Europe und das war so geil. Die beiden standen ehrlich mit Boxhandschuhen da, sind in den Ring gestiegen und haben quasi die Allianz gegen die Telekom antreten lassen in dem, was alles so bisher bei ihnen in dem Programm läuft. Und schon ziemlich cool. Und ich glaube, vielleicht da noch ergänzend, was das Thema Benefits angeht. Also wir raten zum Beispiel auch wirklich davon ab, Corporate Influencern monetär was entgegenzubringen, weil wir sagen, das ist etwas, was hat eine kurze Halbwertszeit, das bringt per se gar nichts und das ist ja auch nicht der Grund, warum sie dafür antreten, sondern Benefits sind teilweise solche Dinge wie, wir kommen zusammen, es gibt mal ein Fotoshooting, es gibt Wertschätzung und Anerkennung in anderer Form, ja, also auch mal in Form von kleinen Aufmerksamkeiten oder mal einer kleinen Weihnachtsfeier oder solchen Geschichten. Ich weiß, das ist im Beamtenkontext auch nicht immer so einfach, das zu regeln, aber ich glaube, da gibt es wunderbare Wege und Möglichkeiten, wie man dieses Thema Wertschätzung zeigen kann, ohne dass man Gelder ausschüttet. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das in dem Kontext entwickelt. Und du hast ja vorhin so schön gesagt, ihr habt ja bisher auch ganz viel im Trial and Error gelernt. Deswegen, wer weiß, wie das sich noch weiterentwickelt. Lass uns doch mal schauen und so langsam auch in den Sinkflug gehen. Ich würde gerne noch von dir so ein bisschen was an Empfehlungen abgreifen quasi. Denn Krisenkommunikation haben ja doch auch immer mal wieder unterschiedlichste Unternehmungen und Organisationen.
Ja,
und wovor ja viele tatsächlich auch immer Angst haben, ist so ein Shitstorm. Ja, also dass sie Beiträge veröffentlichen und dann kommt da drunter ein Shitstorm. Ja, sowohl Unternehmenskanäle als auch persönliche Menschen haben davor irgendwie Angst. Was würdest du denn anderen raten, wie sie mit so einer Krisenkommunikation und vielleicht auch mit eher einer kleineren, ja, in Form von kleineren Herausforderungen, Krisen besser umgehen können?
Also zunächst, ich möchte keinesfalls andere belehren. Ja, also ich bin ja letztendlich auch in einem ständigen Lernprozess. Was ich allerdings sagen kann, jedoch sagen kann, ist, dass uns geholfen hat, dass wir uns andere Cases angeschaut haben und dass wir zum Beispiel mit anderen Feuerwehrpressestellen über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Also der Blick über den Tellerrand, sich mit anderen austauschen, ist schon mal eine sehr gute Idee. Und da kann man schon so viel lernen, ohne dass man einen riesengroßen Aufwand hat, also als vielleicht irgendwo mal eine Videokonferenz zu machen oder vielleicht einfach mal irgendwo hinzufahren und sich mit den Leuten austauschen. Da will ich gerne einen kurzen Insight geben. Wir haben innerhalb der Berufsfeuerwehren ein Netzwerk der Pressesprecherinnen und Pressesprecher. Die sind super organisiert und die unterstützen sich bei kritischen Lagen. Das heißt, wenn bei irgendeiner Berufsfeuerwehr eine größere kritische Lage ist, besteht immer die Möglichkeit, Support anzufragen auf den unterschiedlichsten Wegen. Da unterstützen wir uns gegenseitig und im Nachgang tauschen wir uns dazu auch aus. Wir treffen uns einmal im Jahr zu einer gemeinsamen Fortbildung und zu einem Erfahrungsaustausch. Und was nahezu jeder in diesem Zusammenhang bestätigt, ist letztendlich die Antwort auf deine Frage. Üben, zuhören und ehrlich bleiben. Denn in der Krise kann man nicht immer erst dann anfangen mit Lernen. Also man lernt natürlich, aber unvorbereitet reinzugehen ist schwierig. Man muss es leben, jeden Tag, auch in diesen kleinen Momenten. Und man muss lernen, Fehler nicht zu verstecken, sondern ehrlich damit umzugehen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich beispielsweise mal verspricht oder den Faden verliert oder sonst irgendwas. Ja, dann fängt man eben einfach zum Beispiel nochmal an. Und daraus gewinnt man Vertrauen, auch zu sich selbst. Und durch regelmäßiges Training festigt man das Ganze. Also ich glaube, der Mut einerseits ist wichtig, aber auch die Regelmäßigkeit und der Austausch mit anderen sind Erfolgsfaktoren, von denen man ganz viel lernen kann, ohne jetzt da extrem viel zu investieren, außer halt die Zeit.
Hast du mir ja quasi gerade eine Steilvorlage gegeben, an dieser Stelle einmal ein bisschen Werbung für den Corporate Influencer Club zu machen. Denn genau diese Plattform haben wir natürlich hier mit dem Club, in dem wir ganz unterschiedlichste Formate anbieten, wie zum Beispiel diesen Podcast hier, in dem wir mal immer unterschiedliche Perspektiven beleuchten. Unsere LinkedIn-Community, wo man sich wirklich wunderbar austauschen kann. Und vor allen Dingen auch unsere Events, sowohl offline als auch online, wo wir immer wieder den Raum halten, wo wir dazu einladen, in den Austausch zu gehen, in den Dialog. Mein lieber Kollege Klaus Eck hat seines Zeichens das ganze Corporate Influencer Relations genannt. Und das ist es auf jeden Fall. Und deswegen vielen Dank, dass du da auch nochmal sagst, dass es bei euch entsprechend auch so läuft. Und dann vielleicht nochmal ganz persönlich am Ende, also wir sind ja mit dir persönlich eingestiegen und so würde ich auch gerne enden. Mhm. Was hast du selbst über Kommunikation in vor allen Dingen Krise gelernt? Was ist dein persönliches Takeaway, was du so mitgenommen hast?
Also als ich hier angefangen habe in der Pressestelle, war ich mit dem Thema vollkommen unbeleckt. Ich hatte null Ahnung von Social Media und ich habe sozusagen von null auf 100 eine unfassbar steile Lernkurve gehabt. Und ein Aspekt, da wurde mir da ziemlich rasch klar. Wenn du ernst genommen willst, musst du menschlich sein. Mhm. Du musst den Menschen Orientierung geben, du musst sie beruhigen. Und es gibt keine Einsatzlage, in der nicht eine Lösung für die Gefahrenbeseitigung bei der Feuerwehr gefunden wird. Es gibt immer einen Weg. Der muss nicht immer schön sein, aber es gibt einen Weg, um den Leuten zu helfen. Und Vertrauen und Zuspruch ist aus meiner Erfahrung jetzt manchmal das Einzige, was bleibt, wenn ringsherum alles zusammenbricht im Sinne des Wortes. Und insbesondere, wenn wir gerade dabei sind, hat mir der Teilansturz der Carola-Brücke gezeigt, wir können nicht alles kontrollieren, wir können nicht alles vorplanen. Aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das macht das am Ende den Unterschied als Feuerwehrmann, als Sprecher und als Mensch.
Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Das hast du schön gesagt. Ich habe tatsächlich doch noch einen Gedanken, als du gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, ich habe mich an etwas erinnert, was du in dem Vortrag gesagt hast. Und habe gedacht, das wäre vielleicht noch mal ganz spannend. Und zwar, ihr arbeitet, glaube ich, oder ihr habt auch dort mit einem Tool gearbeitet, um so ein bisschen die Kommunikation auf Social Media zu verfolgen. Mit einer Agentur habt ihr das, glaube ich, zusammen gemacht, um zu sehen, erinnere ich mich da richtig? Irgendwas hast du gesagt, um die Kommunikation zu tracken, wo was passiert?
Das haben wir nicht gemacht. Das ist was anderes. Und zwar, es gibt, also das Thema Social Media ist ja in der Gefahrenabwehr, immer wichtiger geworden. Erfahrungen beispielsweise aus den Hochwassern haben gezeigt, dass es in Deutschland so viele hilfsbereite Leute gibt, die egal wo sie wohnen, überall hinkommen und mit anpacken und unterstützen. Und diese Menschen müssen aber geführt und gesteuert werden, damit sie an der richtigen Stelle Hilfe leisten. Und diese Leute organisieren sich vor allen Dingen über die sozialen Netzwerke, über Facebook-Gruppen, über Messenger-Gruppen und so weiter. Und das muss man mitbekommen als Behörde, die für die Gefahrenabwehr notwendig ist oder zuständig ist. Ja? Und dafür brauchst du Leute, die sozusagen dann das Social Web monitoren. Und da gibt es in Deutschland sogenannte Virtual Operation Support Teams, sogenannte FOS-Teams. Die gibt es noch nicht alle, also es sind leider noch nicht viele. Ich weiß, dass es bundesweit eins gibt vom Technischen Hilfswerk. Es gibt auch in einzelnen Bundesländern schon Organisationen, die sich also bereichsübergreifend da zusammenfinden bei Einsatzlagen. Und die nutzen dann spezielle Software, mit der die sozialen Netzwerke durchsuchen bzw. monitoren können und können damit ein sogenanntes digitales Lagebild erstellen, was sie dann der Einsatzleitung zur Verfügung stellen, um dann letztendlich daran ableiten zu können, welche Maßnahmen vielleicht an bestimmten Stellen notwendig sind. Muss ich vielleicht auf eine Straße einen Führungsdienst der Feuerwehr hinschicken, damit der den Leuten sagt, Leute, hört mal bitte auf, hier Sandsäcke zu stapeln. Wir fahren jetzt mal 3 Straßen weiter, weil dort macht das richtig Sinn und dort könnt ihr richtig gut helfen. Ja? Die Leute wollen was zu tun haben, die wollen was helfen und wenn man das klug steuert, dann haben alle was davon. Und dafür wird das letztendlich mit eingesetzt. Aber auch die Polizei nutzt solche Tools, um bestimmte Stimmungslagen auch festzustellen in bestimmten Zielgruppen. Also da gibt es schon sehr mächtige Tools, die allerdings eben noch nicht so krass weit verbreitet sind, das ist alles in der Entwicklung. Aber sowas gibt es schon, ja.
Spannend, das wollte ich doch zum Schluss jetzt noch mit reinnehmen, weil ich gedacht habe, da war doch noch was. Also von daher vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Kalender ist vollgepackt und wir hatten ja hier auch schon 2, 3 Anläufe. Insofern vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf einem der einschlägigen Events. Und wünsche ich dir ein schönes Wochenende, denn es ist ein Freitag, an dem wir das hier gerade aufnehmen. Und deswegen, Happy Weekend.
Das wünsche ich dir auch so viel. Vielen Dank für das sehr kurzweilige Gespräch. Und allen anderen, die hier zugehört haben, hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat, dass es interessant war. Und bis bald.
Das war der Corporate Influencer Podcast. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.